D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo zusammen.
Und Herr Pähler.
Herzlich willkommen.
Je suis Charlie. Ein Blick auf die Medien nach Paris.
Was mit Startups, welche jungen Unternehmen uns Medien in diesem Jahr verändern werden.
Das sind unsere Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute nicht von einer Person, sondern von sehr, sehr vielen Menschen auf Twitter. Und diese Meinung, die ist ein Hashtag und der heißt Je suis Charlie.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene, der in den USA war, als das schreckliche Attentat in Frankreich passierte.
Wenn ich in einer anderen Zeitzone bin, ist das Aufwachen etwas Besonderes. Was ist in der Zwischenzeit passiert, während ich schlief? Ein Moment der Anbindung, der tragisch sein kann. Besonders schlimm war es im März 2011, die Naturkatastrophe von Fukushima. Ich hatte jetzt in dieser Woche wieder diesen Moment. Kaltblütig wird die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo ermordet. Ich war fassungslos. Obwohl noch nicht alle Hintergründe bekannt oder bestätigt waren, gab es kein anderes Thema. In meinen Timelines las ich Kollegen, die ihre ersten Kommentare absetzten, die um Mithilfe bei der Suche nach guten Reaktionen waren oder andere Personen öffentlich um ein Interview baten. In meinem Kopf sind die gleichen Gedanken. Müssen wir das Programm von Was mit Medien heute umstellen? Die Agenda von Terroristen bestimmen lassen? Ist das bis dahin nicht irgendwie schon von jedem einmal bewertet worden? Ich habe schon die Kritik an der Berichterstattung sehen kommen, weil die Antworten fehlen und die Fragen sich wiederholen, weil alles so vorhersehbar sein würde. Aber dieser öffentliche Prozess ist dennoch wichtig, um mit der eigenen Wut und mit der eigenen Hilflosigkeit fertig zu werden. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center haben die Blogs ihren ersten Boom erlebt, weil die Menschen das Bedürfnis hatten, ihre persönliche Geschichte zu teilen. Einige sind dabei geblieben. Sie haben sich professionalisiert und ganz neue Medien sind entstanden. Wenn dies auch ein Resultat der schrecklichen Tragödie in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo ist, dann ist das zumindest ein Lichtblick.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das nachdenkliche Medienmagazin.
In dieser ersten Ausgabe des Medienmagazins, unseres Medienmagazins im neuen Jahr, da gibt es natürlich eine Vorausschau auf das Jahr 2015. Und diese Vorausschau, die werden wir tätigen mit einer Kollegin, deren Stimme ihr gut kennen könntet, wenn ihr regelmäßig diese Sendung hört. Und zwar die Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling, die uns ja einmal in der Woche in ihr Silicon Valley-Tagebuch schauen lässt.
Und heute ist sie persönlich da. Schön, dass du da bist, auf Heimaturlaub sozusagen. Britta, herzlich willkommen bei uns hier im Studio, weil wir was mit Medien.
Ganz vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein.
Es ist natürlich, wir haben uns gesagt, so, okay, was wird die Medien prägen? Wir wollten einen optimistischen Jahresausblick machen und da haben wir uns zusammengesetzt und wollen euch heute Abend Startups vorstellen, die die Medien dann auch tatsächlich wahrscheinlich in diesem Jahr verändern werden. Aber da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, da gilt es aber jetzt erstmal über ein ganz trauriges Ereignis zu reden.
Und zwar auf das schreckliche Attentat, das sich gestern in Frankreich ereignet hat. Wir haben kurz zum Einstieg der Sendung ja auch schon in der ersten Meinung davon gehört. Und natürlich habt ihr auch heute im D-Radio Wissen Programm die aktuellen Informationen dazu bekommen. Und wir schauen da gleich noch drauf mit einer persönlichen Geschichte einer Kollegin von uns. Aber zuvor wollen wir mit Britta auch noch mal kurz darüber sprechen. Britta, was ich spannend finde, wir haben ja gerade von Daniel gehört, der ja quasi, weil er in den USA war, dieses Time-Lag hatte in der Information. Du bist jetzt ausnahmsweise mal in Deutschland oder in der mitteleuropäischen Zeitzone gewesen. Wie war das, weißt du noch, diesen ersten Moment, als diese Info bei dir eingeschlagen ist?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich bin natürlich hier im Urlaub und wie du sagst, auf Heimaturlaub. Deswegen verfolge ich die Nachrichtenlage natürlich nicht so intensiv wie von Silicon Valley aus. Aber ich kann mich erinnern, dass ich wahnsinnig schockiert war, als ich diese Bilder sah. Ich habe mich natürlich sofort erinnert an den Karikaturenstreit von 2006, als es diese Übergriffe gab und dänische Karikaturisten angegriffen wurden. Ich muss tatsächlich sagen, mein erster Gedanke war, dass entgegen aller Unkenrufe, die es ja immer gibt über Journalismus und der ist jetzt dem Untergang geweiht, Journalisten sind nicht mehr relevant, dass doch ein ganz großes Signal ist, wie überall und auch in Silicon Valley und in den USA sich Menschen solidarisch erklären mit so einem Satiremagazin, dass der Journalismus, wenn er sich etwas traut, wie Charlie Hebdo, doch noch relevant ist. Und zwar sehr.
In Was mit Medien hört ihr jetzt die persönliche Geschichte einer freien Journalistin, die schon seit Jahren in Paris lebt, und zwar von Lisa Lewis. Seit 9 Jahren arbeitet sie dort als freie Journalistin und sie schildert uns, wie sie das Unglück mitbekommen hat, welche Verbindung sie da hat und auch wie die französischen Medien jetzt reagieren, was sie aus ihrer Warte erleben kann. Sie bloggt unter journalistininparis.com und ist jetzt live auch hier bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Lisa.
Hallo, guten Abend.
Lisa, wie hast du gestern von dem Unglück erfahren?
Also ich war gestern in einer Redaktion von einem britischen Fernseh- und Radiosender, mit dem ich oft zusammenarbeite, eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten erledigen. Und dann gegen 11:45 kam die erste Eilmeldung auf meinem Telefon. Da wusste man noch nicht genau, was es ist, war halt eine Schießerei bei Charlie Hebdo. Man wusste nicht, gibt es Tote, hat jetzt jemand nur gegen eine Tür geschossen oder ist es wirklich dramatisch? Und dann kamen immer mehr Eilmeldungen. Das ging auch dann wirklich Schlag auf Schlag. Und es wurde uns allen klar, dass es wirklich ein ganz schreckliches Ereignis, was sich da abgespielt hat. Und ich wurde dann also sozusagen in diese Nachrichten so richtig reingezogen. Ich bin dann auch gleich da geblieben. Wir haben gleich angefangen zu arbeiten. Und dann kamen natürlich auch ganz viele Anfragen von anderen, also von anderen britischen und deutschen Medien, für die ich ab und zu immer arbeite. Ja, und dass ich wirklich dann mit Abstand auf die Sache gucken konnte, das war abends gegen 19 Uhr beim Place de la République, wo ich dann auch war, wo wir eine Live-Sendung gemacht haben. Und da war ja diese Mahnwache. Und dann standen auf einmal da 35.000 Menschen und haben geschwiegen. Und eigentlich hatten alle im Prinzip Tränen in den Augen. Keiner wusste, was er sagen sollte. Und es wurde einem wirklich klar, das ist jetzt nicht nur so ein Event, das... Es ist nicht nur ein Satiremagazin attackiert worden. Hier in Frankreich wird es so gesehen, als ob Frankreich an sich attackiert worden ist. Und da wollten einfach alle zeigen, wir stehen hinter euch, wir haben keine Angst und ihr macht uns auch gar keine Angst. Ihr könnt nicht ausrichten gegen uns.
Wie ist denn jetzt vor Ort, ungefähr 24 Stunden später oder einen Tag später, die Stimmungslage? Ist das immer noch das gleiche Gefühl oder hat sich das schon wieder verändert?
Also es hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, weil jetzt nicht die ganze Zeit solche Mahnwachen sind. Aber heute zum Beispiel um 12 Uhr mittags gab es landesweit eine Schweigeminute. Da haben sehr, sehr viele Leute daran teilgenommen. Hier sieht man sehr viel Polizeipräsenz. Ich stehe hier neben der Notre-Dame-Kirche gerade. Da sind gleich 5 Polizeiautos mit mindestens 40 Polizisten, die hier die ganze Zeit über den Platz gehen und alles bewachen sozusagen. Man merkt einfach, die Stimmung hat sich auf jeden Fall verändert. Man hat dauernd Polizeisirenen und natürlich ist das auch das Hauptgesprächsthema. Also egal, mit wem ich spreche. Heute habe ich mit vielen Freunden auch gesprochen. Ich habe auch muslimische Franzosen interviewt und alle sind sich da einig. Alle verurteilen das, finden es ganz schrecklich, finden es ganz fürchterlich und wissen auch gar nicht, wie sie da reagieren sollen. Also stehen noch völlig unter Schock im Prinzip.
Was ich ganz spannend fand, natürlich, wir haben uns zum Beispiel ganz viele Titelblätter angeschaut und die sind natürlich auch in Frankreich direkt umgebaut worden heute Morgen. Und ich glaube, heute Morgen war die Nachrichtenlage europaweit noch sehr einheitlich. Mittlerweile haben wir aber ja auch von Angriffen auf muslimische Einrichtungen aus Frankreich gehört. Da scheint es so, als ob die Stimmung ein bisschen kippt. Kannst du das bestätigen?
Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass die ganze Stimmung kippt. Es gibt hier 4 oder 5 Attacken heute, die bis jetzt stattgefunden haben, soweit ich das bisher gesehen habe, auf muslimische Bürger. Natürlich fühlen das auch die Moslems in dem Land, aber das sind bis jetzt eher einsame Wölfe. Es ist nicht so, als ob die ganze Bevölkerung sagt, wir müssen uns jetzt gegen die Muslime wenden, sondern es ist eher das Gegenteil, dass sie zusammenstehen wollen. Aber natürlich sind die Muslime, also die, mit denen ich auf jeden Fall heute gesprochen habe, die sind natürlich auch in Angst und Schrecken versetzt worden dadurch, weil sie jetzt von allen Seiten im Prinzip umzingelt werden. Also die sagen einerseits, naja, jetzt hat natürlich die französische Gesellschaft einen Blick auf uns, die sagen sich natürlich auch, ist das nicht vielleicht auch ein Attentäter oder ein Terrorist, den ich da sehe? Also, ne, also das wird dann irgendwie alles so in einen Topf geworfen. Auf der anderen Seite hat man aber auch, also sagen sie auch ganz klar, wir können uns nicht mit diesen Menschen, die das gemacht haben, identifizieren und das ist kein Islam, was sie da vertreten haben. Also im Prinzip werden sie von allen Seiten irgendwie eingezingelt und fühlen sich auch irgendwie ganz hilflos, sagen auch die ganze Zeit, also die sich in den Medien äußern, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen ganz klar, wir stehen da überhaupt nicht hinter, das ist ganz schrecklich und also wir wissen gar nicht, was wir tun sollen.
Lisa, noch steht ganz Frankreich oder auch im Grunde die ganze Welt quasi unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse. Du lebst ja schon seit fast 10 Jahren in Frankreich. Was glaubst du, wie wird das Land jetzt mittel- und langfristig damit umgehen? Wann wird es vielleicht auch wieder zu einer Art Normalität zurückkehren?
Also das kann ich natürlich schwer voraussagen, wie lange das dauert. Aber es wird auf jeden Fall ganz klar so sein, dass es ein Vorher und Nachher gibt. Es gibt einige, die mir jetzt schon davon, also von einem französischen 11. September in gewisser Weise reden. Natürlich kann man das von dem Ausmaß nicht wirklich vergleichen, aber symbolisch ist das für die Franzosen so, als ob ihr Land attackiert worden wäre. Und das ist was nicht mehr weggehen wird. Also das wird einfach das Land nachhaltig verändern. Und ich glaube auch, dass was halt wirklich beeindruckend ist im Prinzip, ist, dass die Franzosen jetzt nicht sagen, wir werden jetzt alle radikal, wir müssen jetzt alle Moslems rausschmeißen, sondern das ist ja dieses Gegenteil, was eigentlich auch wieder zeigt, dass sie stärker sind als diese Attentäter. Sie lassen sich da nicht einschüchtern und sie lassen sich auch nicht in so einen Sog des Extremismus reinziehen. Auf jeden Fall scheint es bis jetzt so und ich hoffe auch, dass es so bleibt.
Sagt Lisa Louis, wir haben mit der freien Journalistin jetzt live hier auf D-Radio Wissen gesprochen. Sie befindet sich in Paris und hat uns ihre Eindrücke auf, wie die Reaktion der Medien nach dem Attentat auf Charlie Hebdo dann stattgefunden haben. Lisa, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Wir bleiben noch mal ganz kurz bei Charlie Hebdo. Wir haben ja schon gerade gehört, dass tatsächlich morgen 1 Million Exemplare dann veröffentlicht werden. Normalerweise liegt so die Auflage bei 60.000 um den Dreh. Und wir sind da mal, natürlich stellt sich die Frage dann, wie ist das dann überhaupt möglich, dass auf einmal die Auflage so hochgetrieben werden kann? Und Britta, da hast du gerade berichtet, dass es da auch Schützenhilfe von Google gegeben hat.
Ja, Google hat tatsächlich 300.000 Euro gespendet, damit das möglich ist. Das ist jetzt keine top aktuelle Eilnachricht, aber es ist zumindest eine interessante Nachricht, dass da auch Silicon Valley sich für diese Diskussion interessiert.
Und da wollen wir jetzt ja auch akustisch zumindest hin und auch thematisch, weil wir jetzt ja auch einen Vorausblick auf 2015 uns ja heute vorgenommen haben, so als Start in das Jahr, um mal zu schauen, welchen positiven Einfluss oder zumindest vielleicht auch welche Herausforderungen Startups in der Welt der Medien und des Journalismus haben werden. Und da wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen, welche Startups tatsächlich journalistisch arbeiten, soll es ja auch geben, oder auch Startups, die Werkzeuge anbieten, die für Journalisten spannend sind. Oder aber auch Startups, über die Journalisten berichten sollten. Oder was machen eigentlich, ist ja auch so eine Frage, Startups, die eigentlich keine Startups mehr sind, weil die so mittlerweile mega groß sind. Und ich finde, da sollte man wirklich das mal beantworten. Herr Perler, ich weiß nicht, was interessiert dich da am meisten?
Also ich finde alles spannend, das muss ich jetzt natürlich sagen, aber ich glaube...
Ja, dafür wirst du bezahlt.
Eben. Und deswegen, weil ich eben auch für diese journalistische Tätigkeit hier bezahlt werde, sollten wir auch mit den journalistischen Startups, finde ich, anfangen.
Okay.
Ich wollte mal sagen, dass Britta beginnt. Die hat bestimmt was Tolles in ihrer großen Silicon Valley-Reisetasche an Startups dabei. Oder?
Das stimmt.
Wir müssen noch klären, wie das Übergepäck bezahlt.
Das macht
klären
ihr.
Wir nachhinein im Off.
Okay.
Also was sehr spannend ist ein Startup, das Product Hunt heißt. Der Name ist da auch Programm. Die Redakteure begeben sich dort jeden Tag auf die Suche nach dem heißesten, tollsten neuen Produkt. Ist vielleicht gerade vor dem Hintergrund der CES, die stattgefunden hat in Las Vegas, ganz interessant. Vor Launch werden dort Produkte vorgestellt und die Idee dabei ist, dass nicht nur die Redaktion an der Bewertung teilnimmt, sondern auch eine Community. Die Idee ist entstanden, ein IT-Fan hat sich überlegt, Mensch, es gibt doch ständig neue Produkte, da müsste man doch eigentlich viel größer darüber diskutieren und hat diese Seite gegründet. Unter den Produkten zum Beispiel, ganz interessant, wir kennen ja alle die Tracker, die unsere Fitness tracken, unsere Gesundheitsdaten tracken. Und es gibt ein ganz neues Produkt, das sozusagen ein Wristband, ein Armband ohne Technologie ist, das einen nur täglich daran erinnern soll, dass man etwas Grünes isst oder mal ins Grüne geht oder mal die Sonne scheint. Also das ist praktisch wie
ein Armband,
ja, so ein Armband, was wir noch so von Honey und Nanny kennen, ja, so ein Plastikarmband, das einen grundsätzlich einfach daran erinnert, mal was Schönes zu machen. Und ich mache ja sehr viel Sport, ich nutze Runtastic nicht, weil mir das irgendwie zu anstrengend ist, also vielleicht schaue ich mir das derzeit doch durchaus mal an. Das Neueste, was ich heute gesehen habe, ist ein Drucker für die Hosentasche. Sehr interessant, also nicht so ein großes Teil, was man immer im Aktenkoffer mit sich schleppen muss, sondern so ein kleines Gerät, das über das Blatt fährt und dann druckt, also praktisch umgekehrt, wie man es kennt.
Das würde ich gerne vertiefen, aber ich glaube, das würde zu weit vom Thema wegführen. Aber sag doch nochmal, Product Hunt, was genau ist jetzt eigentlich aus deiner Sicht das spezifisch Neue daran? Also so viel mehr als
das,
jetzt...
Oder gar das Journalistische.
Also ja, ich meine,
also so eine Sache habe ich auch in der Einkauf aktuell, die jede Woche bei mir samstags im Briefkasten.
Eben, und jede andere Technikzeitschrift in Deutschland ist doch, oder sonst wo, ist auch irgendwie so.
Also man behält natürlich für sich sozusagen den Status, dass man sagt, das sind eben die besten, tollsten und neuesten Product Launches.
Also das Kuratieren.
Bitte?
Das Kuratieren ist
ja,
dann.
Ja, genau. Es gibt eine Redaktion, die das macht. Und was ich interessant finde, dass die Leute, die da kommentieren, tatsächlich vom Fach sind. Also das sind Leute, die auch in der Community arbeiten, auch in der IT arbeiten. Das Startup hat jetzt 7,5 Millionen an Kapital eingesammelt und wird angeblich auch von allen großen Investoren und Partnern von Greylock zum Beispiel regelmäßig gelesen. Und es gilt auch als eine Plattform, wo sich gerade Startups, die dort veröffentlicht werden, Hoffnung darauf machen können, Geld einzusammeln.
Ich habe mal eins mitgebracht, was in diese Kategorie passt, und das heißt Plug oder Plague. Also ich würde es Plug aussprechen. P-L-A-G-U-E. Das könnt ihr auch hier die App in Deutschland installieren. Und das ist ganz interessant, weil das spielt nämlich mit der Informationsverbreitung. Man könnte auch, also einige sagen manchmal, das ist Tinder für News. Während du ja bei Tinder dann Damen wischst in die
und
eine
Herren.
Oder in die andere Richtung. Und da,
geht dann so, wie er beliebt ist.
Und da hast du dann die Möglichkeit, mit Informationen zu wischen. Und je nachdem, ob du sie weiter wischen möchtest oder wegwischen möchtest, wird sie verbreitet oder nicht. Denn die These ist, dass Informationen oder Nachrichten wie ein Virus sind, der sich verbreitet, wenn er interessant genug ist. Also wenn die Information interessant genug ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier eine Info, wie zum Beispiel, Herr Pelle hat einen neuen Haarschnitt und sage...
Nicht interessant.
Interessant, weiter. Und das ploppt dann bei Britta, weil sie gerade neben mir steht, dann auch auf und sie sagt interessant, weiter. Und dann draußen in der Technik sitzt die Nasti und wenn sie sagt, ist auch spannend, dann geht es noch weiter. Und dann verbreitet sich das so in der ganzen Welt.
Was ist aber, wenn wir sagen, es geht nicht weiter? Also weil wir
dann
nicht
versagt
interessant.
Die. Und dann kann man kann einzelne Informationen sehen und kann in den Verlauf sehen, wo es aufgeploppt ist, an welchen Orten der Welt und wo es sich dann und wie verbreitet hat im Laufe der Zeit. Das heißt, man kann Informationsflüsse im Kontext des Ortes und des Zeites beobachten. Finde ich spannend.
Aber kann das jeder sehen? Oder?
Ja.
Und findest du, dass das genau auch das Spannende ist für uns Medienschaffende?
Ja, und
weil
allem,
es eben auch eine Rückschlüsse erlaubt über Informationsverläufe?
Ja, vor allen Dingen kannst du sehen, ist das jetzt örtlich relevant? Bleibt diese Information dann auch wirklich in dem Ort oder springt sie nur vereinzelt in andere Bereiche über, veräppt dort aber wieder, weil sie dann halt dort vielleicht nur für Zugereiste spannend ist, aber nicht für die große Masse zum Beispiel oder so. Also das hat, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, großes Potenzial, dieses Konzept.
Man könnte ja statt Plug auch Plage sagen, wenn man das U weglässt, ne? Ist das so ähnlich?
Für einige sind ja auch Nachrichten eine Plage, aber
So ist das wohl.
So ist das tatsächlich. Und was mir ja wirklich aufgefallen hat, man stellt ja immer so gerne Vergleiche auf, ja. Also irgendwie Spotify ist das Netflix für die Audiobranche. Und da haben wir jetzt ein Startup von dir, Britta. Das ist sozusagen das Netflix für Magazine.
Das
also
ist
da geht's
richtig.
Ums Lesen.
Genau, das nennt sich Readly, ist vor kurzem auch in Deutschland gestartet, ist ein Abo-Modell. Die Nutzer zahlen einen Monatsbeitrag und können dann so viele Zeitungen lesen, wie sie wollen. Das Problem, das das Startup gerade noch hat, ist, es ist so ein bisschen die Frage der Auswahl. Wenn ich jetzt besonders viele Frauenmagazine lesen will und Magazine, die mit Garten, Wohnen und so weiter zu tun haben, ist das was für mich? Wenn ich das nicht möchte, dann ist das Angebot recht spärlich. Da muss man tatsächlich sagen, da ist es wie bei Netflix in den USA, wo das Angebot für die Filme auch wesentlich breiter ist als in Deutschland. In den USA kriegt man zum Beispiel auch so nette Sachen wie Fast Company zu lesen.
Ah, das ist ja cool.
Und wie ist das also vom Look and Feel? Also das ist, ich stelle mir es so vor, ich kriege das dann alles auf mein iPad oder andere ähnliche Geräte und dann will ich das natürlich auch schön komfortabel lesen können. Geht das?
Also es hat eher was von einem PDF, von der Anmutung her. Es gibt keine richtige Suchfunktion, man blättert, das ist ganz nett, aber schon, wenn man es auf dem iPhone lesen will, was ja durchaus auch immer vorkommt, wenn man nicht so viel Zeit hat, wird es etwas schwierig und man muss die Sachen sehr stark vergrößern, sodass die Lesbarkeit da nicht mehr ganz gegeben ist. Vielleicht ist es interessant, wenn man sich mal überlegt, welche Schwierigkeiten haben Verlage, Digitalprodukte zu entwerfen. Bei diesem Modell, bei Readly, kriegt der Verlag, also behält Readly nur 30% der Einnahmen für sich. Also da sind auf jeden Fall noch satte Gewinne für den Verlag dabei.
Lass uns doch nochmal über was Kleineres reden. Also wenn ich jetzt ich vermute mal, dass ich bei Readly nicht die aktuellen Informationen aus dem Mission District in San Francisco bekomme, richtig?
Das ist richtig,
aber
genau.
Aber die bekomme ich trotzdem, sagst du.
Ja, das ist ganz nett. Schön, dass du das erwähnst. Ich bin ja ein großer Fan der Mission. Das ist ja der Stadtbezirk von San Francisco, in dem besonders viel passiert. Neue Cafés aufpoppen, neue Firmen eröffnen, Start-ups siedeln sich da an. Und es gibt ganz viele tolle kleine Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Und ich habe jüngst einen Journalisten getroffen, der für Mission Local schreibt. Das ist ein Magazin, das speziell lokal.de ist, wo sozusagen der Kiez sich selbst ein Nachrichtenportal macht. Es wird berichtet über Probleme, die den Kiez betreffen. Zum Beispiel das große Thema Gentrifizierung in San Francisco ist nicht nur in Berlin ein Thema, sondern auch an der Westküste. Es gibt das große Problem, dass die Wohnungen gerade in der Gegend, wo die ganzen Künstler jetzt arbeiten, immer teurer werden. Das ist ein Thema, mit dem sich Mission Local beschäftigt. Ein Startup, das entstanden ist aus einem Journalismus-Jahrgang der Universität Berkeley. Und das ein ganz interessantes Verkaufsmodell hat, weil es gibt unterschiedliche Preise, die Kunden kaufen können. Also für 10 Dollar bekommt man beispielsweise natürlich die News auf der Website sowie auch eine gedruckte Ausgabe. Für einen höheren Preis kann man auch an Veranstaltungen von Mission Local teilnehmen. Es ist praktisch eine Community, die um dieses Portal, um dieses Zeitungsprodukt entsteht, an denen die Community mittut und dann auch an Events, die sozusagen dann in der analogen Welt außerhalb des Mediums selbst stattfinden, teilnimmt, finde ich eine ganz nette Idee. Und ich glaube, das kann durchaus auch ein Zukunftsmodell sein für deutsche Medien.
Das heißt, wenn ich mir überlege, vielleicht ich möchte ein sublokales Medium starten, was konkret kann ich mir da abgucken? Es ist so die Machart, die technische Umsetzung, das Storytelling.
Also es sind vor allen Dingen die Themen, die Leute bewegen in dem Bezirk. Da geht es gar nicht mal um die große technische Raffinesse oder um die ganz tollen Bilder, sondern eher darum, dass es tatsächlich Dinge sind, die bei mir vor der Haustür passieren. Es gibt zum Beispiel immer auch Hinweise darauf, auf Restaurants, die da eröffnen. Man kann Gutscheine erwerben, man kann an dem Produkt selber teilnehmen. Es gibt verschiedene Blogs dort von Leuten, die da schreiben, die zum Beispiel ein Startup gründen, die erzählen aus ihrem Bezirk Mission. Nun muss man sagen, Mission ist auch ein interessanter Bezirk, wo wahnsinnig viel passiert. Das gilt nicht für jeden, aber ich glaube, da kann man sich einiges abschauen.
Was mit Medien? Der mediale Werkzeugkasten für das gerade begonnene Jahr 2015.
Ja! Yeah.
Denn es ist ja irgendwie unser Auftrag, nicht nur über spannende Projekte zu berichten, die irgendwie schön zu wissen sind, sage ich mal, sondern auch handfestes Handwerkszeug euch allen an die Hand zu geben. Und da gibt es einige Startups und einige ja noch relativ junge und neue Produkte, sage ich mal im weitesten Sinne, am Markt, die uns Journalisten echt helfen können, besser oder effizienter oder beides zu arbeiten. Daniel, du hast 2 mitgebracht?
Sogar 3. Ich habe noch unterwegs eins gefunden, was ich empfehlen möchte.
Okay, dann empfiehlst du 3, aber mehr nicht, weil wir wollen auch noch hören, was Britta uns empfiehlt.
Natürlich. Wenn Britta schon den langen Weg aus dem Silicon Valley zu uns gemacht hat, wollen wir sie natürlich da auch zu Wort kommen lassen. Ich fasse mich kurz. Mhm. Ich möchte erst die App Opinion empfehlen. Weil bei Opinion ist es so, da geht es nicht so sehr um Meinung abfragen, was man jetzt vielleicht denkt, sondern um Meinung transportieren. Und wir als Medienmagazin, was ja nicht nur akustisch um Radiowellen schlägt, sondern auch als Podcast, da muss das empfohlen werden, weil das ist eigentlich die erste iPhone-App, mit der man simpel Podcasts produzieren kann. Und wer das mal eben einen schönen kleinen Podcast machen will, Britta, vielleicht ist das ja auch was für dich, falls du auf den Geschmack kommst hier bei uns.
Auf
kannst
jeden
du die
Fall.
Opinion installieren. Und das ist wirklich mit einem super einfachen, freundlichen Interface. Mein Tipp, wer podcasten möchte, mal Opinion anschauen.
Das heißt also für ganz minder bemittelte Menschen wie mich, Aufnahme drücken, fertig.
Da kannst du auch deinen Perlacast mitmachen.
Veröffentlichen.
Richtig.
Cool.
Das wäre doch schon. So, das ist das Erste, was ich empfehlen
Haken
möchte.
Dran. Nächstes.
Das andere ist eine Webseite, die man sich jeden Tag anschauen sollte: 10,000flies.de. Auch in diesem Jahr wichtig. Und wir haben zum Start der Webseite uns das mal angeschaut. Die wertet deutsche Artikel aus. Da ist auch zwar so Postillon heftig und so drin, aber vor allen Dingen die News sind da auch drin. Und das ist total spannend zu sehen, wie oft die Artikel bei Facebook, Twitter und Google Plus geteilt werden, um ein Gefühl zu bekommen, wofür interessieren sich eigentlich die Leute? Das ist ja natürlich auch irgendwie wichtig, gerade wenn man im Nachrichtenmedium unterwegs ist. Ich finde es wichtig, um die eigene Filterblase als Journalist zu erweitern, da mal drauf zu schauen.
Das heißt, wenn du morgens, wo auch immer, beginnst mit deiner journalistischen Arbeit, ist das einer deiner ersten Blicke?
Ja, ich habe sogar derzeit testweise ein Pro-Zugang. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass du als Redaktion einen Echtzeitzugang bekommst. Den musst du dann aber auch bezahlen. Ansonsten ist immer für alle kostenlos die Auswertung um 9 Uhr der vergangenen, um 9 Uhr erscheint die für die vergangenen 24 Stunden. Und mit der Pro-Auswertung kannst du gucken, wie läuft es für jetzt in diesem Moment generell, also welche Artikel werden in diesem Moment geteilt. Mhm. Und also so eine Echtzeitanalyse des deutschen Internets, das ist spannend. Quasi ein NSA-Nachrichtentool. Du hast auch die Möglichkeit zu schauen, wie denn deine eigene Webseite geteilt wird. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. 10000fleiß.de ist die Adresse.
Okay, und dann noch das dritte im Bunde.
Ja, kennst du schon, Tame.it, ne?
Ja, hatten wir auch mal schon vorgestellt. Haben wir schon mal hier darüber berichtet.
Tame.it, das ist ein Twitter-Analyse-Tool. Es ist ja so, wenn man nicht immer bei Twitter in Echtzeit reinschaut, hat man ja Angst, was zu verpassen.
Mhm.
Und bei Tame wird deine Timeline analysiert. Wenn du zum Beispiel sagst, zeig mir an, welche Artikel innerhalb der letzten 60 Minuten oder 24 Stunden tatsächlich auch am häufigsten geteilt worden sind, dann wertet er dir aus die Links, die am meisten geteilt worden sind, die Hashtags, die am meisten benutzt worden sind und welche Nutzer am meisten tatsächlich Thema auf Twitter waren. Und das finde ich persönlich auch sehr hilfreich. Da kriegt man mal direkt einen Überblick, was gut geht.
Warum macht Twitter deiner Meinung das nicht selber?
Sie haben jetzt ja angefangen, diese Was-bisher-geschah-Funktion tatsächlich auch anzubieten. Das heißt, wenn man länger nicht auf Twitter war und dann drauf geht, dann zeigen sie einem wichtige Tweets, die zwischendrin passiert ist. Und vielleicht werden sie irgendwann diese Funktionalität machen. Aktuell gibt es die aber nicht und von daher kann ich da nur Tame.it empfehlen. Muss man aber auch dazu sagen, das ist auch ein kostenpflichtiger Dienst. Ich glaube, 60 Euro im Monat geht es da los. Für den professionellen Einsatz lohnt sich das. Aber für einen einzelnen, vielleicht freien Journalisten könnte das schon zu viel sein.
Möchte denn Tame gerne von Twitter gekauft werden?
Bestimmt.
Die sind ja in Berlin. Ich weiß es nicht, wie ins Funding, das ist eher ja so dein Thema. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut, aber ich weiß, dass der Service ja schon sehr lange verlässlich funktioniert und auch weiterentwickelt wird. Ich gucke ja immer, wie häufig wird ein Service aktualisiert, wie häufig kommen neue Funktionen, wie passiert da was, und wenn man da halt ewig nichts hört, dann ist das ja schon immer ein schlechtes Zeichen. Das ist bei Tame für mich nicht der Fall.
Britta, wann hat es die letzte Aktualisierung bei Slack gegeben?
Also die letzte Aktualisierung war auf jeden Fall ein ganz großer Aufschlag in Silicon Valley mit der letzten Funding-Runde, die Slack gemacht hat. Slack liegt übrigens lustigerweise direkt an meiner Joggingstrecke. Also wenn ich sozusagen 10 Minuten von zu Hause entfernt bin, laufe ich immer bei Slack noch entlang.
Ich habe Slack auch schon so oft gehört. Was ist denn das?
Slack ist sozusagen das neue Microsoft für die Büros. Es soll die E-Mail ersetzen und eine Art Chat-Funktion fürs Büro sein. Wir kennen das ja, es gibt diese elenden E-Mail-Verteiler, dann gibt es manchmal noch kollaborative Docs, die man anlegt. Keiner blickt man so richtig durch. Irgendwie sind dann so viele Leute drin und es wird alles völlig durcheinander.
Skype ist von der IT gesperrt.
Skypest du noch?
Manchmal gibt es Leute, die wollen das.
Fürs Radio schon.
Ah, okay. Ich habe damit von Kalifornien aus schlechte Erfahrungen gemacht, was die Qualität der Übertragung angeht.
Ja, die macht man auch hier. Aber manchmal mangelt es ja auch an Alternativen. Ja. Aber Slack will das sein.
Genau, also Slack ist praktisch ein Chatprogramm, wo man dann alle Kollegen, die damit zu tun haben, mit dem Thema, das man gerade bearbeitet, einladen kann, auch wieder rausschmeißen kann, wenn sie sich daneben benehmen. Was ich ganz sympathisch finde, ist, dass man die Nachrichten, die man über Slack bekommt, dann auch auf sein Smartphone bekommen kann. Ich meine, da bekommen wir natürlich wieder Probleme mit den Bürozeiten, Work-Life-Balance, aber das soll mal nicht unser Problem sein. Hinter dem Produkt steckt der Gründer von Flickr, der nachdem sein Dienst von Yahoo gekauft wurde, nicht mehr so ganz viel Anlass hatte zur Freude. Inzwischen hat Slack 250.000 Nutzer täglich und wächst, wird inzwischen mit mehr als einer Milliarde bewertet und zu den Investoren gehören die ganz großen Namen Andreessen Horowitz und Kleiner Perkins. Also die werden sicherlich dafür sorgen, dass der Dienst noch ein bisschen weiter wächst und noch ein bisschen erfolgreicher wird.
Jetzt habe ich ja schon wieder vor Augen den typischen deutschen Datenschutz-Unkenruf. Die sagen, jetzt packen wir doch nicht unsere ganzen Firmeninterna da rein und machen über Slack alles, was wir sonst über Microsoft.
Herr Peller, ich mache bei der Frage jetzt dein Mikro aus. Wir wollten doch einen optimistischen Jahresvorschau haben.
Ach ja.
Also ich meine, ganz ehrlich, das stellt sich sobald du irgendwie einen Dienst nutzt, den du nicht selbst entwickelt hast, sobald du, selbst wenn du Exchange nutzt.
Ich weiß.
Ich halte Datenschutz ohnehin für ein vorübergehendes Phänomen.
Gut.
Okay, sprach sie. Also das Silicon Valley hat schon auch sehr auf dich abgefärbt.
Das stimmt, ich bin schon völlig gebrainwashed.
Aber vielleicht mal jetzt wirklich, also was ich spannend finde, ich habe schon von einzelnen freien Journalisten gehört, die in Verbünden arbeiten und die auch auf Slack sitzen, von dezentralen Redaktionen und so. Ist das gerade ein Hype oder hat das Ding wirklich Potenzial?
Also ich glaube tatsächlich, ich sehe das ja häufig auch als Mitarbeiterin mit 9 Stunden Zeitverschiebung. Ich glaube, dass gerade solche Chatfunktionen, die es einfach machen, dezentral mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren, sehr wohl Zukunft haben und auch mehr Zukunft haben als alle möglichen E-Mail-Verteiler oder auch das Telefonat.
Das gute Alte.
Das hast du gesagt.
Stimmt.
Ich bin ja schon ganz
das neugierig. Alte.
Wir sind noch lange nicht am Ende. Unsere Liste an Startups, die ihr 2015 auch euch weiter anschauen solltet, die ist ellenlang in diesem Jahr.
Ich glaube sogar, wenn wir jetzt anfangen würden, über diese Liste zu reden und einfach unbegrenzt Sendezeit hätten, würde diese Liste trotzdem nie leer werden, weil immer wieder neue Startups nachwachsen.
Die gründen sich in der Zwischenzeit
ja,
dann selbst.
Ich glaube schon. Ja. Aber das ist eigentlich doch perfekt. Also so wie das Britta gemacht hat, einfach als Journalistin in Silicon Valley zu gehen und zu sagen, ich berichte über Startups, ist doch eigentlich perfekt, weil es gehen einem nie die Themen aus, oder?
Das stimmt. Ihr könnt mitkommen. Lass uns das zusammen machen.
Und wer macht dann hier die Sendung?
Da müssen wir bestimmt die Hiwi-Dienste machen für Britta. Kaffee kochen und so.
Ja, genau. Und das Internet ausdrucken.
Wir haben immer noch nie geklärt, wo es jetzt eigentlich den besten Kaffee in San Francisco gibt. Aber das machen wir dann, wenn du wieder da bist. Lass uns jetzt lieber über die Startups reden, die wir als Journalisten kennen sollten, weil die in den kommenden Monaten deiner Meinung nach für Schlagzeilen sorgen werden. Und die haben primär erstmal gar nichts mit vielleicht mit sozialen Netzwerken oder Informationsmanagement oder Nachrichten zu tun, sondern du hast eine App mitgebracht, die etwas mit Krankenversicherungen zu tun hat. Warum macht dieses Startup Schlagzeilen?
Es ist ja tatsächlich so, dass man sich nichts Langweiligeres und Öderes vorstellen kann als Krankenversicherungen. Speziell, wenn man sich an das Design der Webseiten erinnert, die immer so wahnsinnig unübersichtlich aussehen und man kommt immer irgendwo raus, wo man gar nicht hin wollte. Es gibt ein Startup, das ist nicht in San Francisco, sondern in New York, wo ich unlängst war. Es nennt sich Oscar Health. Und Oscar Health will die Krankenversicherung revolutionieren. Das machen sie sehr erfolgreich und haben in New York bereits viele Mitglieder. Das Besondere an Oscar Health ist, es ist im Grunde wie Apple für Krankenversicherung. Das Design ist einfach, man versteht es sofort. Ich habe das sofort natürlich ausprobiert. Man kann sich da durchklicken, man gibt seine Daten da an und wird da von so einem kleinen netten Männchen durch die Anwendung geleitet, kann verschiedene Funktionen natürlich angeben, muss sein Alter angeben, welche Vorerkrankung man hatte etc. Ist natürlich ein Problem, man muss natürlich der Website vertrauen. Wir hatten das Thema Datenschutz eben schon. Man gibt die Daten halt direkt in der Website ein. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, vor die man sich da stellen muss. Ansonsten ist der CEO ein Deutscher, interessanterweise sehr, sehr positiv und optimistisch, was die Zukunftsvision seines Startups angeht. Weil er sagt, naja, es gibt jetzt Obamacare. Die Leute haben die Möglichkeit, viel öfter ihre Versicherungen zu wechseln als vorher. Ist natürlich viel Arbeit, die Leute von so einem neuen Format zu überzeugen und auch die Ärzte davon zu überzeugen, daran mitzumachen. Aber man verzeichnet wachsende Zahlen seit dem Start letzten Juli in New York. Und ich glaube, dass das eins der ganz großen, weil eben wahnsinnig komplexen Themen sein wird.
Sag mal noch, damit ich das richtig verstehe, ist Oscar Health eine eigene Krankenversicherung oder ist das eine vermittelnde Plattform?
Es ist eine eigene Krankenversicherung. Man meldet sich da an und man bekommt dann Termine zugeteilt mit einem Arzt. Das Schöne, was ich zum Beispiel sehr nett fand, ein 24-Stunden-Anrufservice, ein Telefonservice mit dem Doktor. Da bekommt man über die Webseite Termine zugestellt. Es gibt ja in Deutschland verschiedene Initiativen, die das Thema Versicherung etwas mehr digitalisieren wollen. Es geht aber irgendwie immer schief und ist wahnsinnig komplex und schwierig. Das soll diese Website eben ändern.
Ich kann sehen, warum die für Schlagzeilen sorgen wird, aber gibt es nicht das Problem, dass das Gesundheitssystem, also in den USA ist es ja, glaube ich, zum Beispiel in den einzelnen Bundesstaaten schon unterschiedlich, wie diese Versicherungen funktionieren. Deswegen gibt es das ja noch nicht, auch glaube ich, in jedem Bundesstaat in den USA. Wie soll denn das dann erst überhaupt zu uns nach Deutschland kommen?
Also der Plan des Startups ist, wie gesagt, ein sehr junges Startup. Die haben auch tatsächlich wahnsinnig viel Geld eingesammelt, über 150 Millionen Euro bislang, weil das natürlich ein wahnsinnig schwieriges, wahnsinnig langwieriges Unterfangen ist, was mit sehr viel Gesetzesinitiativen zu tun haben muss. muss und mit sehr vielen juristischen Auseinandersetzungen. Natürlich muss man das von Staat zu Staat verhandeln, aber das schaffen ja, sage ich mal, Startups wie Airbnb oder andere auch. Man muss es halt von Stadt zu Stadt oder von Staat zu Staat durchverhandeln.
Dann hast du noch eine kleine Erinnerung aufgeschrieben. Wir wollen auch über Remind sprechen. Super Überleitung.
Also ja. Das ist ja fast schon Karneval.
Da muss ich 2000, ja tatsächlich, ne? Ist ja früh dieses Jahr.
Lernt ihr das eigentlich in der Hörfunkschule, Art von Überleitung?
Da wird einem das sowas von abtrainiert.
Ja. Ehrlich?
Das ist wirklich, also das ist ganz furchtbar und ich schäme mich auch ein bisschen, dass wir so ins neue Jahr starten. Aber lass uns lieber über Remind sprechen.
Genau, Remind ist ein ganz junges Startup aus San Francisco, hat bislang 9 Millionen Nutzer, was wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel ist.
Entschuldigung, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Kunden Sky hat, ja? Aber als die 9 Millionen Kunden hatten, haben die überhaupt schon mehr?
Haben die überhaupt 9 Millionen Kunden?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, also so jetzt mal so zum Vergleich. Wie kann man ein junges Startup sein und schon 9 Millionen Nutzer haben?
Das ist völlig verrückt, ja. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Messaging-Dienst für Lehrer und Schüler und Eltern. Wir kennen ja das Problem, die Eltern wollen immer wissen, was die Schüler eigentlich in der Schule machen. Die Lehrer sprechen nicht mit den Eltern, die Schüler sprechen nicht mit den Eltern und meist auch nicht mit den Lehrern. Dieses Problem will das soziale Netzwerk Remind jetzt ändern. Es ist ein Tool, das genutzt werden kann, um zum Beispiel Informationen über Hausaufgaben auszutauschen oder über die Planung des Unterrichts. Hat in der Series C 40 Millionen eingesammelt und wird als eine der ganz großen Zukunftsplattformen gesehen. Ich finde das sehr interessant. Die haben allein im letzten Jahr 300.000 User pro Tag an einigen Tagen geaddet. Das ist schon sehr viel.
Ich habe übrigens gerade mal kurz nachgeguckt, laut Statista hat Sky knapp 4 Millionen Kunden. Ha,
herrlich.
Das ist interessant und die sind jetzt ja schon über 10 Jahre so am Markt. Wir haben jetzt über ganz viele Startups gesprochen. Wir sollten zum Schluss auch noch über Firmen sprechen, die Startups waren. Und eigentlich jetzt keine mehr sind, obwohl man sie immer noch so ein bisschen in der Ecke verortet. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, vor allen Dingen immer über Uber gesprochen.
Das ist auch so eine Radioüberleitung, ne?
Wieso?
Über Uber, finde ich. Aber vielleicht ist es auch egal.
Vielleicht wollt ihr das ja nachher nochmal diskutieren.
Weil ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, auch Uber wird uns in den kommenden Monaten noch weiter beschäftigen. Und zwar nicht unbedingt allein mit positiven Meldungen.
Also ich finde tatsächlich, es ist wahnsinnig interessant, wie dieses Unternehmen sich einen PR-Gau nach dem nächsten leistet. Jetzt heute haben sicherlich alle mitbekommen, die Nachrichten gelesen haben, diese Art von Datenauswertung bezüglich der One-Night-Stands in San Francisco und anderen Städten. Ich weiß immer nicht, was diese Leute dazu treibt, solche Dinge von sich zu geben. Ich finde, dieses ganze Gehabe ist doch eher, wo wir gerade beim Thema Startup waren, doch sehr jugendlich und sehr adoleszent. Ich würde da doch tatsächlich zu etwas mehr erwachsen werden.
Aber was, ehrlich gesagt, diese Diskussion, also das Problem ist ein bisschen eigentlich die Ursprungsidee, nämlich mal über ein modernes Verkehrswesen nachzudenken. Das ist ja gut, das kann man ja eigentlich nur loben. Ich persönlich habe eher so ein Problem mit der Geisteshaltung, die oft durch die Entscheidung der Manager zu tragen kommt. Das kann ich immer nicht ganz nachvollziehen. Wird das in den USA ähnlich gesehen?
Also es gibt in den USA tatsächlich mittlerweile viele meiner Bekannten, die sagen, sie boykottieren Uber ab sofort, weil sie das ethisch nicht mehr für vertretbar halten und dass sich sozusagen angesichts von solchen Unternehmen auch zunehmend ethische Fragen stellen. In den USA gibt es feinerweise einen Konkurrenten von Uber, Lyft, das ein ähnliches Format hat wie das Unternehmen, über das wir gerade gesprochen haben. Das gibt es leider in Deutschland nicht. Ansonsten würde ich auch dazu raten, das unbedingt mal auszuprobieren.
Das könnte doch aber auch spannend sein, weil das bedeutet doch, dass Uber vielleicht einen Markt eröffnet hat, den am Ende vielleicht sogar ganz andere besetzen?
Unbedingt. Ich halte die Idee, die Grundidee von Uber auch gut. Ich habe dieses Unternehmen ist auch eines meiner täglichen Fortbewegungsmittel immer gewesen. Ich finde es wahnsinnig bequem. Ich finde gerade Taxis in den USA sind eine Katastrophe. Das ist anders als in Deutschland. Sind die Taxifahrer eine wirkliche Zumutung. Ich finde es gut, was sie angefangen haben, aber sie sollten es jetzt nicht damit verderben, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten.
Ich glaube, Uber wird auf jeden Fall noch Schlagzeilen machen, wirklich ganz fest von aus. Und wir werden es begleiten, hier bei Was mit Medien. Britta, herzlichen Dank, dass du heute auf deinem Heimaturlaub bei uns vorbeigeschaut hast.
Vielen Dank.
Wann bist du wieder zurück? Wann hören wir dich wieder? In San Francisco?
In der Woche vom
Im Februar?
Januar noch. Ende Januar.
Ende Januar. Oh, das ist toll. Da
dann wieder
wir
aus
uns.
Der Sonne. Hier regnet es so doll.
Ja, heute aber auch ganz besonders schlimm.
Ich war ja heute Morgen noch an der Westküste in den USA.
Und? Hat es gesonnenschein?
Da war Sonne und Palmen habe ich da gesehen. War ganz deprimiert, jetzt wieder hier zu sein. Weil ich war auch noch auf der CES, hast du ja kurz erwähnt. Und wir hatten ja so viele aktuelle Geschichten, dass ich dann davon nächste Woche erzähle, hier bei Was mit Medien. Da freue ich mich schon drauf.
Dann, ja, ich mich auch. Nein,
ich
wirklich.
Mich auch natürlich.
Ich bin sehr spannend.
Ach, geht doch nach Hause. Also mach ich jetzt
auch.
Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Britta, danke für den Besuch.
Gerne.
Und bis dann wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.